Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben die alttestamentliche Lesung gehört, das Tempelweihgebet des Königs Salomo, und lasst uns nun Gott um seinen Segen bitten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du lebst und regierst, dass du deine Jünger, deine Apostel ausgesandt hast, dein Evangelium zu verkündigen, dass du auch uns zu dir gerufen hast, dass auch wir zu dir gehören dürfen. Wir bitten dich, schenk du uns deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort hören, im Glauben gestärkt werden und fröhlich werden in dir und dir einmal nachfolgen in dein ewiges Reich. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, am vergangenen Samstag haben wir einen Kaninchenstall gebaut. Also unsere große Tochter und ich, wir haben den ganzen Tag gewerkelt. Und die letzten Tage haben wir noch so ein paar Restarbeiten erledigt, denn so ein Stall ist wirklich praktisch, weil nämlich Kaninchen Fluchttiere sind und ständig weghoppeln, wenn man keinen Stall hat. In einem Stall hingegen kann man sie streicheln, angucken, man kann sie füttern und sich an ihnen freuen. Sie sind also an einem festen Ort und man weiß alle Zeit, wo man sie findet, wenn keiner die Tür offen gelassen hat. Wobei das für die Kaninchen vielleicht nicht immer ganz so schön ist, ne? Denn auch wenn der Stall groß ist, ist, glaube ich, so ein Platzbedarf eines Kaninchens noch ein bisschen größer. Wir haben jetzt in der alttestamentlichen Lesung das Tempelweihegebet vom König Salomo gehört. Der hatte nämlich keinen Stall gebaut, sondern ein ziemlich großes und ziemlich schickes Haus. Aber dann kommen eben Zweifel. Mensch, dieses Haus ist ja vielleicht doch ein bisschen zu klein geworden, wenn man sich das so anguckt. Es ist vielleicht doch ein wenig zu klein für den großen Gott. Wie soll das denn gehen? Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Plötzlich kommt dem König Salomo der nagelneue Tempel nicht größer vor als ein kleiner Kaninchenstall. Und selbst wenn das Haus noch viel größer wäre, Gott kann man doch nicht einsperren wie ein Kaninchen. Und dann gehen die Gedanken des Königs Salomo noch weiter. Wenn nicht einmal die Himmel und aller Himmel Gott fassen können, wie kann er dann überhaupt auf Erden wohnen, bei uns sein? Und doch muss es so sein, Salomo weiß, dass er und sein Volk einen Ort brauchen, an dem Gott für sie da ist. Einen Ort, an dem er sich finden lässt. Sie brauchen einen Ort, an dem sie gewiss sind, dass Gott ihre Gebete erhört. Denn wenn es auch nur einen einzigen Ort gibt, an dem Gott gegenwärtig ist, dann ist die Welt, dann ist ihr Leben nicht mehr gottlos. Denn so war es ja nach dem Sündenfall, als Gott und Menschen getrennt waren. Wenn es ein Ort gäbe, wo Gott wohnen würde, dann wäre ihr Leben nicht mehr ohne Gott. Dann haben die Menschen einen Zugang zu dem, der helfen kann. Und das weiß Salomo, und er wusste es wahrscheinlich besser als wir heute. Wir Menschen sind auf unseren Gott angewiesen, im Leben und im Sterben. Und dann zählt Salomo in diesem langen Kapitel, in diesem langen Gebet, all die Not auf, in die Menschen geraten können. Und jedes Mal, wenn er wieder eine Not genannt hat, fleht er Gott an: Wenn die Menschen hier in diesem Tempel in solcher Not zu dir beten, dann mögest du im Himmel, in dem du wohnst, sie hören und dich über sie erbarmen und ihnen helfen. Salomo weiß doch, dass Gott sich nicht fassen lässt, dass er unendlich groß ist. Ja, er weiß sogar, dass Gott tatsächlich überall ist. und folgerichtig auch überall unsere Gebete hört. Aber gleichzeitig ist dieser Gott unendlich weit weg. Gerade in großer irdischer Not ist dieser himmlische Gott allzu oft nicht greifbar. Denn irdische Not und himmlische Herrlichkeit, das passt nun nicht gerade gut zusammen. Und darum feiert nun das Volk Israel dieses unbändige Freudenfest, als der Tempel eingeweiht wird. Hier soll tatsächlich ein Ort sein, an dem Gott sich finden lässt, an dem er für die Seinen da ist, weil er es doch versprochen hat. Selbst wenn nun die Menschen weit weg sind, sogar in einem fremden Land, wenn sie nach Jerusalem hin beten, sich hinwenden an den Ort, wo Gott zu finden ist, selbst dann schon soll Gott ihre Gebete erhören. Eben weil Gott es versprochen hat, dass sein Name in diesem Tempel wohnt und dass er sich bei seinem Namen tatsächlich von seinem Volk ergreifen lässt. Wer den Namen Gottes anruft, der ergreift ihn am Schlawittchen. Natürlich sind Gott und die Menschen voneinander getrennt. Sie leben praktisch in zwei unterschiedlichen Welten, in zwei unterschiedlichen Sphären. Aber an diesem einen Ort, im Allerheiligsten, im Tempel, im Gnadenthron, über dem Gnadenthron, über der Bundeslade, da sind diese beiden Welten miteinander verbunden. Das ist das Besondere. Natürlich ist Gott da, an jedem Ort. Aber an diesem Ort ist er ganz und gar für seine Menschen da. Liebe Brüder und Schwestern, das ist der Moment, an dem der Pastor ins Stocken kommt und überlegt, ob er nicht vielleicht doch den falschen Predigttext ausgewählt hat. Denn dieser Predigttext, der wird bei uns auch zum Kirchweihfest gepredigt. Aber er kommt tatsächlich zweimal vor. Zum Kirchweihfest passt es wunderbar, nämlich wo wir uns freuen, dass auch wir so ein Haus haben, in dem Gott für uns da ist. Aber heute sind wir ja nicht in einer Kirche. Und was bitteschön hat denn diese Tempelgeschichte mit dem Fest Christi Himmelfahrt zu tun? Zunächst einmal ist es gut und genau richtig, dass wir heute gerade nicht in einer Kirche sind, sondern draußen Gottesdienst feiern, wie es auch Jesus mit seinen Jüngern ein letztes Mal getan hat, als er sie gerufen hat nach Bethanien, kurz vor der Himmelfahrt. Und wir wissen es, jede Kirche ist zu klein für diesen großen Gott und auch Salomo weiß, dass sein Kaninchenstall zu klein ist. Gott bleibt im Himmel. Er will hier unten in seinem Haus beten, oben im Himmel soll Gott ihn erhören. Wir hören tatsächlich heute diese alten Worte, dieses alte Gebet vom König Salomo, weil dann in der Geschichte knapp 1000 Jahre später doch alles ganz anders gekommen ist. Weil der alte steinerne Tempel überflüssig geworden ist. Weil wir nun einen ganz anderen Tempel haben. Einen ganz anderen Gnadenthron, an dem wir den allmächtigen Gott zu fassen kriegen. Ja, natürlich war Gott viel zu groß, viel zu mächtig, viel zu ewig. Kein Mensch auf dieser Welt könnte diesem Gott auch nur nahe kommen, weil jeder Mensch in dieser Welt unter der Macht der Sünde steht. Nicht einen Menschen gibt es, der nicht sündigt, sagt Salomo in seinem Gebet. Wie könnte dieser heilige Gott in dieser sündigen Welt wohnen? Wer wollte den alten Karnickelstall ausmisten, dass Gott hier Einzug halten kann, ganz gleich, wie groß die Kathedralen auch sein mögen, die wir ihm bauen. Doch dann wird tatsächlich alles anders. Gott kommt tatsächlich in den Stall hinein, und zwar ohne vorher auszumisten. Salomo fragt, sollte Gott auf Erden wohnen? Und der Evangelist Johannes verkündigt, ja, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Tatsächlich im Stall, in Bethlehem, auf Heu und Stroh. Dieser Stall, wird zum herrlichsten Tempel, den man sich vorstellen kann. Endlich ein Tempel in dieser Welt, der groß genug ist, den allmächtigen Gott zu fassen. Wir wissen es nur noch genauer. Es ist kein steinerner Tempel. Jesus Christus selbst ist der Tempel, in dem wir Zugang zu Gott haben. Wer diesen Jesus Christus hat, der hat den ganzen Gott. Weil dieser Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz unseren Tod besiegt hat, weil er unsere Sünde getragen hat, weil er dem Teufel alle Macht genommen hat, darum kann uns nun nichts mehr trennen von dem ewigen Gott, wenn wir nur diesen Jesus Christus haben. Wir sind in seinen Tod getauft. Er ist bereits unseren Tod gestorben, sodass uns unser Tod nichts mehr anhaben kann. Und wir sind bereits in seine Auferstehung hineingetauft worden. Das Leben, das Jesus Christus aus dem Grab hervorgebracht hat, das ist nun unser Leben. Das hat er uns in der Taufe zugesagt und zugeeignet. Wir haben ihn angezogen wie ein Kleid, sagt der Apostel Paulus. Wir sind in ihn hineingetauft, ja, zu einem Leib getauft. Ja, er ist das Haupt, wir sind seine Glieder. Und darum singen wir zur Osterzeit, und ich glaube, am allerhäufigsten wurde es hier in Großschönau gesungen. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied, wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reißet durch die Höll, ich bleib stets sein Gesell. Er dringt zum Saal der Ehren, ich folg ihm immer nach und darf mich gar nicht kehren, ein einzig Ungemach. Liebe Gemeinde, das ist der Grund, dass die Menschen in diesem Haus so fröhlich sein dürfen, in allem Leid. Wisst ihr, der Tempel damals in Jerusalem, der war zu klein für den großen Gott. Aber das Grab da draußen, nahe bei Jerusalem, das war nicht zu klein für den großen Gott. Und auch unsere Gräber sind nicht zu klein für den großen Gott. Selbst noch im Grab hängen wir dran an unserem Haupt. Und das ist bereits hindurchgebrochen. Und so wie es damals auf dem Friedhof Ostern geworden ist, so sind nun auch unsere Friedhöfe österliche Orte. Das heißt, Wartezimmer der Auferstehung. Denn seit der Himmelfahrt Jesu Christi hat nun christliche Nachfolge noch eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Wie er in unsere Welt gekommen ist, werden wir eines Tages ihm nachfolgen und in seinem himmlischen Reich in Ewigkeit mit ihm leben. Wer diesen Jesus Christus hat, der hat den allmächtigen Gott. Denn Gott ist Mensch geworden und Jesus Christus bleibt in Ewigkeit wahrer Mensch und wahrer Gott. Er bleibt unser Bruder. Weil es Weihnachten geworden ist, ist unsere Welt nicht mehr gottlos. Und weil es Himmelfahrt geworden ist, ist der Himmel nicht mehr unmenschlich. Unser Bruder Jesus Christus sitzt und regiert zur Rechten Gottes. Der Sohn Gottes hatte von Ewigkeit her alle Macht im Himmel und auf Erden. Alles, was gemacht ist, alles, was wir hier draußen sehen, ist durch ihn gemacht. Und nun zu seiner Himmelfahrt sagt er auch als Mensch gewordener Gott: Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir haben nun einen allmächtigen Bruder, der uns von Herzen lieb hat. Ja, wir dürfen den Gekreuzigten anbeten, der jetzt noch die Wundmale in seinen Händen und Füßen trägt und darum nie vergisst, was er für uns getan hat, wie teuer er uns erkauft hat. Er ist gen Himmel gefahren, bekennen wir im Glaubensbekenntnis, über alle Himmel und hat die Himmel durchschritten. Er hat den Himmel eingenommen und ist überall gegenwärtig. Und überall, wo Gott ist, ob in den großen Kirchen dieser Erde ob hier draußen in Großschönau, im Kaninchenstall oder in deinem stillen Kämmerlein. Überall findest du den allmächtigen Gott, deinen Heiland Jesus Christus, als deinen Bruder. Wie gut, dass er gen Himmel gefahren ist, dass er als unser Bruder nun alles erfüllt und nicht mehr nur an einem Ort über unsere Erde läuft. Wie gut, dass er überall da ist, auch in dem kleinsten Stall. Das Dasein Gottes ist nun zu einem für dich Dasein geworden. Wenn man schaut, wie uns Gott sogar hier auf der grünen Wiese versorgt, dann muss man ja unweigerlich an den 23. Psalm denken. Das frische Wasser, was hier gluckert, erweidet uns auf einer grünen Aue. Und es ist tatsächlich eine schöne Aue, eine große, schöne Aue hier in Großschönau. Und das sollte man immer im Blick haben. Wenn man Großschönau hört, muss man an den 23. Psalm denken, an die Weide, auf der uns Gott weidet durch sein Wort. Ja, Salomo musste damals in seinem Gebet all die Not aufzählen, die Menschen so erleiden können. Und wir wissen es ja, in welche Not wir menschlich geraten können. Und wenn jetzt Salomo diese Not so aufzählt, dann meint man fast, er müsste es Gott erklären, was das bedeutet, wenn man in solche Not gerät. Dein Heiland Jesus Christus, der kennt all diese Not. Dem musst du nichts erklären. Der weiß auch, wie es dir dabei geht. Und er lässt dich nicht allein. Der nimmt dich an die Hand und geht mit dir. Er zieht dich durch die Not. Wie gesagt, durch Welt, durch Sünd, durch Tod. Wir haben es gehört, es bleibt ganz entscheidend, dass du bei diesem Jesus Christus bleibst. Und er hat sehr genau beschrieben, wo er sich finden lässt. Wir kennen diese Wegbeschreibung schon vom Weihnachtsfest. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und dann beschreibt er uns weiter, wo wir ihn finden. Wo etwa sein Wort verkündigt wird. Wo das heilige Abendmahl nach seinem Willen gefeiert wird. Wo Menschen in seinem Namen versammelt sind und zusammen beten. Bis heute wählt er, Jesus Christus, das Schlichte und Geringe. Nicht nur den Stall, sondern auch dein Herz. Wichtig ist, dass du bei seinem Wort bleibst und dass dir dieses Wort verkündigt wird. Da reicht er dir seinen Heiligen Geist dar. Da empfängst du den Tröster, den du nötig hast. Und was Gott sagt, das tut er. Was er verspricht, darauf kannst du dich verlassen. Was er in seinem Wort verspricht, was er dir in seiner Taufe versprochen hat, das ist so fest und so gewiss, dass dein Glaube sich darauf verlassen kann, ja, dass er sich an dieses Wort deines Gottes klammern kann. Und weil er dir gesagt hat, dass er bei dir ist, alle Tage bis an der Weltende, darum darfst du gerade an dem heutigen Tag von Herzen fröhlich sein und dich freuen über deinen Heiland Jesus Christus, deinen Bruder, der lebt und regiert in Ewigkeit. Und darum stimmen wir ein in das Gebet Salomos und sprechen: Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden, dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet, und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Dir sei Ehre in Ewigkeit durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.